So, guten Morgen, guten Morgen. Hallo ihr Lieben, so schön, dass ihr alle da seid. Super. Wisst ihr, was cool ist? Wir, im Englischen heißt Karfreitag Good Friday. Und Karfreitag hört sich irgendwie ein bisschen kacke an, aber Good Friday ist schon so, come on, gut. Ich frage mich so ein bisschen so, wenn man so denkt, okay, das Kreuz und so, so alles, was ist da so gut? Und es ist ziemlich viel Gutes. Wir hatten am Freitag unsere Karfreitag, am Worship Night. Und ich werde auch heute noch mal ein bisschen auch so mal ein bisschen die ganze Ostergeschichte noch mal einbauen. Aber ich finde es so cool. Ich nutze gerne diese Redewendung aus dem Englischen. It's Good Friday, but better Sunday. Das ist ein guter Freitag, aber der Sonntag ist noch viel besser. So was. Und das feiern wir heute. Heute ist Sonntag. Wisst ihr, das ist so cool. Ich war mal in Israel und da meinen viele Leute, sie wissen, wo das Grab von Jesus war. Und wisst ihr, wenn so eine zentrale, sag ich mal, Weltreligion ist und es wichtig wäre, wo das Grab ist, wüsste man es noch. Aber wo dieses Grab war, wo Jesus lag, ist sowas von kack egal, weil er ist auferstanden. Weißt du, das Grab, das ist leer, das ist ziemlich uninteressant. Es ist uninteressant, wo dieses Grab ist, da sind sie dann nicht wieder hingegangen, sondern das Grab ist leer. Jesus ist auferstanden und das feiern wir heute. Lass uns jetzt mal diesem Jesus auch mal einen Applaus geben, würde ich sagen. Ja? Ah, genau. Super. Ey, das ist so, so cool. Ich freue mich so sehr, heute hier an Ostern mit euch zusammen zu feiern. Herzlichen Glückwunsch an alle, die um 9.30 Uhr schon zur Celebration da sind. Und alle, die es nicht gemerkt haben, eigentlich ist 8.30 Uhr, gell? Weil es ist Zeitverschiebung. Das haben wir nicht gewusst bei den Uhrzeiten. Aber es ist schlau, trotzdem so die Uhrzeiten, ich finde es so cool. Ihr habt wahrscheinlich heute noch was vor. Ich finde es gar nicht mal so schlecht, dann auch so früh. Ja? Weil dann hat man noch was vom Tag und so weiter. Also super, super, super. Und also einmal kurz zu mir. Ich heiße David Rominger mit meiner wunderschönen Frau Sarah und unseren drei Kindern, die irgendwo so wahrscheinlich draußen rumspringen. Und wir sind die Leitenden Pastoren hier im ICF Schwarzwald-Bodensee. Wir sind eine Kirche an mehreren Standorten. Wir sind eine Kirche an 6 Standorten. Wir haben in Singen gestartet vor 11 Jahren. Dann haben wir hier Villingen-Schwenningen gegründet. Dann haben wir in Freiburg einen Standort, in Tuttlingen, in Offenburg, in Friedrichshafen. Und Sarah und ich, wir sind die quasi Gesamtleiter für diese 6 Standorte. Und hatten auch im letzten Jahr noch gezielt mehr auch hier gewesen, wo wir keine Standortpastoren hatten. Und jetzt haben wir diesen schönen Step, dass wir hier so tolle, junge, neue Pastoren haben hier fürs ICF in Villingen, für unseren Standort, Jonas und Julia. Und es freut uns riesig. Und kleiner Hinweis auch, das heißt nicht, dass wir weg sind, okay? Das heißt nicht, dass wir weg sind, sondern wir sind nach wie vor da. Wir leiten nach wie vor diese Kirche, aber nicht alleine in unserer begrenzten Ressource, sondern dass wir jetzt Leute haben, die vor Ort sind und die wirklich einen Fokus haben und Zeit haben und Manpower haben und ihre Stärken einbringen können und das nicht nur aus den Schwächen von uns nagt. Und das ist einfach so, so cool, dass wir da als... Und das ist eben, was uns auch als Kirche ausmacht, ist, dass wir sind keine One-Man-Show-Kirche. Sondern wir sind eine Kirche aus vielen, vielen Leuten, die mitspielen, die zentral sind, lauter verschiedene Zahnräder, die zusammenwirken, dass sowas wie heute dieser Gottesdienst möglich ist, dass wir jeden Sonntag haben wir so starke Prediger, haben wir so starkes Team und das ist was, das möglich ist, durch einfach so viele einzelne Leute. Und das ist was, du denkst vielleicht, Kirche kenne ich nicht so. Ist es heute nur ganz besonders hier? Nee, eigentlich, du kannst jeden Sonntag kommen, du wirst so einen Gottesdienst erleben. Ja? Und das ist nämlich die Sache, weil, wisst ihr, Kirche ist nicht ein Ort für irgendwelche Superfrommis. Es ist nicht für so Leute, die nur so auf irgendeiner Wolke schweben und irgendwie so ganz abgespaced sind, sondern Kirche ist ein ganz normaler Ort für dich und mich. Ja, und spätestens seit ich da bin, ist hier nicht mehr perfekt, weil ich habe Fehler. Und wisst ihr, darum feiern wir auch Ostern, weil Jesus liebt dich so sehr und weil er weiß ganz genau, dass wir alle Fehler haben und er liebt dich trotzdem. Und es ist so, das verstehen wir manchmal nicht. Gott liebt dich so sehr, obwohl du so fehlerhaft bist. Und Kirche ist eine Ansammlung von fehlerhaften Leuten, die sagen, aber trotzdem vertrauen wir diesem Gott. Und heute möchten wir dir auch mitgeben und möchten dich einladen, diesen Gott kennenzulernen und zu erleben, was dieses Ostern mit dir zu tun hat. Und es ist ein Game Changer. Das hat bei so vielen hier in diesem Raum hier ihr Leben verändert. Und da möchte ich dich auch heute mit reinnehmen. Mein Titel dieser Predigt ist Dein Weg zur inneren Freiheit. Dein Weg zur inneren Freiheit oder einfach Osterpredigt. Ja, das ist immer so, was nehme ich für ein, ehrlich gesagt, ich habe einfach mein Skript in ChatGPT geschickt und sage, spuck mir ein paar Titel aus. Dann habe ich diesen Titel genommen. Hört sich gut an. Auch unsere Sulzer haben wir heute am Start, oder? Liebe Grüße an unsere Microchurch in Sulz. So cool, dass ihr da seid und auch alle online. Richtig, richtig nice. Hammer. Also, dein Weg zur inneren Freiheit. Leute, wisst ihr, Jesus ist auferstanden. Das ist crazy. Okay? Und einige denken so, okay, das ist bestimmt, das kann gar nicht sein, aus den Toten aufzustehen. Es muss symbolisch gemeint sein. Das sagen Leute, das sagen auch Theologen, die nicht glauben und so weiter. Ja, so, das müsste irgendwie nur so eine Analogie sein. Es ist nur so metaphorisch gemeint. Es ist nur so, ja, dass ein bisschen was aufblüht bei dir. So, nein, Jesus ist real tot gewesen. Er lag 3 Tage, er lag im Grab und er ist dann auferstanden aus den Toten. Und viele Menschen, wisst ihr, viele Menschen wollten schon Gott sein. Aber nur ein Gott wollte Mensch sein. So viele Leute überall wollten Leute schon Gott sein. Haben gesagt, hey, hallo, ich bin Gott. Und hallo, ich bin Gott. Und hallo, ich bin Gott. Und von allen siehst du den Grabstein, man weiß, wo sie liegen. Und sie liegen dort immer noch. Aber wir haben einen Gott, der wollte Mensch sein. Und es war unser Jesus. Und er wurde Mensch, weil er dich so sehr liebt. Und er ist in den Tod gegangen als perfekter Mensch, ganz Gott und ganz Mensch, in den Tod gegangen und ist wieder auferstanden. Und es ist so spannend, weil, soll ich dir was sagen? Selbst Buddha ist tot. Selbst Mohammed ist tot. Konfuzius ist auch tot. Ich kann dir, die ganzen Leute, die sind alle schon tot. Aber einer, der ist auferstanden und das ist Jesus. Und den feiern wir heute, weil das Grab ist leer. Und wir möchten heute anschauen, was dieser lebendige Jesus, weil wenn er auferstanden ist, dann lebt er noch. Und dann hat er irgendwas mit dir zu tun. Und wir wollen anschauen, was hat dieses Leben mit dir zu tun. Und dann schauen wir in die Bibelstelle in Lukas, Kapitel 23, in die Bibel. Lukas Evangelium, Kapitel 23, ab Vers 39. Wenn du da bist, sag da. Wow. Okay. Lukas Kapitel 23, Abvers 39. Ich fange mal an. Und zwar Jesus, wisst ihr, Jesus ist gestorben, hängt dort am Kreuz. Und dann sehen wir dort die Geschichte, dass dort rechts und links von ihm auch jeweils noch ein Verbrecher hing. Und jetzt lesen wir ab Vers 39, dort heißt es, einer der Verbrecher, die neben ihm hingen, spottete, du bist also der Christus? Beweise es, indem du dich rettest. Ab uns bitte mit. Doch der andere mahnte, hast du nicht jetzt einmal Ehrfurcht vor Gott, da du den Tod vor Augen hast? Wir haben für unsere Vergehen den Tod verdient, aber dieser Mann hat nichts Unrechtes getan. Du findest keine reale Anschuldigung durch die ganze Bibel, durch das ganze Neue Testament. Selbst sie haben ihn zu Pilatus gesagt, Pilatus, ich habe keine Ahnung, Herodes, ich finde keine Schuld an ihm. Selbst der Verbrecher sieht, er hat nichts Unrechtes getan. Und dann sagt dieser Verbrecher, dann sagte er, Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Da antwortete Jesus, ich versichere dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Also, 2 Verbrecher hängen am Kreuz. Der eine hier, der verhöhnt Jesus, sagt, du bist der Christus? Guck's, stimmt doch nicht. Du bist genauso hilflos wie wir hier, dem Tod ausgeliefert. Ich hänge hier am Kreuz, du hängst hier am Kreuz, der andere hängt hier am Kreuz, wir werden gleich sterben. Und verhöhnt ihn, sagt, ja, wenn du schon der Christus bist, wenn du das bist, dann beweise es, indem du vom Kreuz runtergehst, dich selbst rettest und uns mit. Und am anderen Kreuz hängt einer, genauso ein Verbrecher, und der sagt, Mensch, sag mal, was ist denn bei dir los, Kollege? Hast du nicht jetzt mal Ehrfurcht vor Gott? Und er sagt dann zu Jesus, ey Jesus, so, er erkennt ihn. Er merkt plötzlich, es passiert etwas in seinem Leben. Und wir möchten heute mal ein bisschen anschauen, was diese 2 Verbrecher auch mit dir zu tun haben, weil diese 2 Verbrecher sind ein Bild für dich. diese zwei Verbrecher, einer dieser beiden bist du. Real, okay? Einer dieser beiden Verbrecher bist du. Wir sind nämlich in einer Welt, die innerlich stirbt. Wisst ihr? Wir sind in einer Welt, die innerlich stirbt. Äußerlich, ja, alles top, gell? So, du kannst auf Instagram gehen und überall und dann die Leute schauen ihr Leben und alles sieht so nice aus. Und wir sagen auch manchmal Leute, hey David, wenn ich so dein Leben angucke auf Instagram, das sieht so krass aus. Und eure Church, wow, die Church ist so mega. Und, so, und dann sage ich nur, weißt du, wir posten auch nur die guten Sachen. Ich poste doch ein schönes Bild von meiner Familie und meiner Frau und so weiter. Und ich poste nicht die Teile, wo wir uns streiten, wo ich am liebsten einfach nur wegrennen würde, wo ich gerade die Kinder am liebsten nur schütteln und gegen die Wand klatschen würde, sowas. Ja, mache ich nicht, aber würde ich manchmal so, ich weiß nicht. Ja, so, diese Momente poste ich natürlich nicht, sondern nur das äußerlich top und so. Und eigentlich äußerlich sieht alles so cool aus, aber innerlich sehen wir so viele Leute, wow, die haben hier ihr Luxusleben, die leben ihr Happy Life und Happy Wife und sieht so aus, aber innerlich sterben sie. Innerlich ist dort ein Tod. Innerlich, wenn du abends im Bett liegst, hast du, ich weiß nicht, was in dir vorgeht, aber mit Menschen, die Jesus nicht kennen, weiß ich, die liegen abends im Bett und sie merken, da muss mehr sein. Aber ich habe dieses Loch, ich habe diese Leere, ich habe vielleicht mir kurz Befriedigung, ich habe kurz ein Glück, ich habe mir kurz Dinge betäubt, aber immer noch ist dieser innere Tod. Es ist immer noch dieses innere Sterben. Es ist dieses Mann, irgendwas fehlt. Irgendwie ist da ein Vakuum, das kann nicht gefüllt werden. Es ist wie ein Loch im Boden vom Fass. Ein Loch im Fass, wie auch immer. Und es ist so, du merkst so, wenn was reinkommt, kommt es wieder raus. Ich werde einfach nicht voll. Irgendwas fehlt hier. Und das ist genau das, so, hey, Leute sind gefangen in Süchten, in Gefangenschaft, in Frust, in Unvergebenheit, in Verletzungen und diese Dinge fressen auf, diese Dinge. Und so, klar, der Verbrecher, die hing am Kreuz, er ist gestorben innerlich, diese Welt stirbt innerlich. Wir sehen an, was da so überall passiert. Oh my goodness, wir lesen in den Nachrichten und so, die Welt stirbt innerlich. Ich habe heute Morgen gelesen, Joe Biden hat gestern in Amerika, jetzt den 31. dieses Jahr, Ostersonntag dieses Jahr für den Transgender Day of Visibility ernannt. Und er hat gesagt, Ostern ist dieses Jahr, der 31. Das ist dieses Jahr, werde ich ihn offiziell ernennen. Das ist schon seit 15 Jahren, gibt es schon diesen Tag, so diesen Transgender-Feiertag. Da wusste keiner, merkt keiner, weiß keiner. Aber dieses Jahr hat er gesagt, dieses Jahr an Ostersonntag werde ich es offiziell machen. Das ist ein offizieller, nationales... Wir merken dort einfach irgendein Ding ist da im Kampf. Irgendwas ist da komisch, irgendwas stirbt dort innerlich. Irgendwas ist da nicht ganz gesund. Und wisst ihr, das ist dieses Ding, so dieser innere Tod ist das, was uns auch trennt sonst von Gott. Es nennt die Bibel Sünde, es ist ein Zustand von uns, ein Getrenntsein von Gott. Es ist eine Gottlosigkeit in unserem Herzen. Diese Gottlosigkeit in unserem Herzen, die trennt uns von Gott. Und das ist auch, warum wir die Nachrichten sehen, die Menschen sind so gottlos, losgelöst von Gott, dass nichts Göttliches mehr hervorkommen kann. Und wir denken immer, warum ist das so? Ja, wir könnten wieder mehr göttlich sein. Nur durch Gott kann wieder Göttlichkeit kommen. Und jetzt habe ich hier uns ganz kurze 5 Punkte. Mein erster Punkt ist, hängst du am Kreuz der Rebellion? Hängst du am Kreuz der Rebellion? Wir haben hier zwei Kreuze, ich möchte es einfach so nennen hier. Wir haben hier dieses eine Kreuz, das Kreuz der Rebellion. Und zwar dort ist der erste Verbrecher, der hängt dort an diesem Kreuz. Und ich habe keine Ahnung, was sein Herz so hart gemacht hat. Er hängt dort und fängt an, über Jesus zu spotten. Ich weiß ja nicht, in seiner Situation, ob es nicht andere Probleme gäbe, über die er sich kümmern könnte. Aber ihm fällt nichts Besseres ein, als diesen Jesus, der dort in der Mitte hängt, noch zu verspotten, dumm anzumachen, über ihn lustig zu machen. Ich weiß nicht, was in seinem Leben passiert ist. Jedenfalls muss es ein Verbrecher sein, wahrscheinlich wegen Mord oder sowas hängt er jetzt auch dort. Und in seinem Leben ist Rebellion gegen Jesus. Rebellion gegen Jesus. Vielleicht hatte er ein negatives Erlebnis mit Gott. Vielleicht wurde er von seinem Rallye-Lehrer gemobbt. Und darum hat er heute einen Hass auf Gott. Vielleicht musste er immer in die Kirche mitgehen und hat es eigentlich gehasst. Und heute merkt er eigentlich, er hat eine Rebellion gegen Gott. Vielleicht hat er irgendwelche ganz schlimmen Traumas in seinem Leben erlebt, dass er gedacht hat, wenn es irgendwie dort eine Bezugsperson gibt, die anscheinend Hoffnung geben könnte, hat er gemerkt, ich will gar keine Hoffnung mehr haben, weil meine Hoffnung wurde so oft zerstört und so oft zerbrochen und er hängt am Kreuz der Rebellion. Es kam Rebellion in sein Leben rein, wo er selbst im letzten Moment von Hoffnung immer noch rebellisch bleibt in seinem Herzen. Er ist immer noch an diesem Kreuz der Rebellion. Das sind solche Dinge, wo du merkst, sowas vielleicht, hey, bist du geplagt, geprägt von Vorwürfen, von du machst Leuten, du bist bitter geworden, da ist Bitterkeit in deinem Leben, da ist Unvergebenheit, da ist Verletzung, hast vielleicht diese Haltung von, diesen Gott? Ich bin mein eigener Gott. Wir haben so viele Leute, so, ich bin mein eigener Gott. Du musst nur, ich frage nur das Universum und das Universum wirst schon, ich bin schon mein eigener Gott im Universum. Und ich denke, alter Schwede, wenn du dein eigener Gott bist, dann siehst echt, du arme Sau. Ja, du dein eigener Gott. Also wenn ich mein eigener Gott wäre, ich meine, ich kriege mein Leben ganz gut auf die Reihe. Ja, so ich bin jetzt nicht so im Komplett, also ich glaube wahrscheinlich so, ich, mein eigener Gott, ganz schlimm. Wenn ich in mich vertrauen müsste, ich kenne mich doch. Ich kenne doch meine Gedanken manchmal. Ich weiß doch genau, wie ich es dann nicht auf die Reihe kriege. Ich weiß doch ganz genau, wie will ich mein eigener Gott sein? Ja, ganz, ganz, ganz schlechte Lösung. Ich bin mein eigener Gott, so, ja. Und irgendwie, sag ich mal, das Universum, lass mal das Universum, ja. Okay. Der hängt dann dort und sagt, bist du, wenn du der Messias bist, dann steig runter. Und rette dich, rette dich und am besten mich auch noch mit. Das ist eine Mentalität, Jesus hätte, weißt du, Jesus hätte vom Kreuz steigen können, aber seine Liebe hat ihn am Kreuz gelassen, weil er wusste, dass er der Christus ist, dass er der Messias ist, dass er Gott ist, wird sich nur zeigen, wenn er es aushält, dran zu bleiben und zu sterben. Das ist das Verrückte. Wir denken, ja, er hätte doch runtersteigen können. Soll ich dir was sagen? Dann wären wir alle richtig verloren heute. Wenn Jesus nicht am Kreuz gestorben wäre, wenn er nicht in den Tod gegangen wäre, wenn er nicht den Tod besiegt hätte, dann hätten wir alle keine Rettung möglich. Die Rebellion sagt immer, Gott, ich will Gott nur, wenn er mir hilft. Ich will Gott nur, wenn, ich will so meinen Genie haben, oder? So dieser Genie in dieser Öllampe oder so, ja. Ah, cool, ich hätte gern so, ja. Aber wenn ich nichts von dir habe, dann will ich dich auch nicht. Und das ist diese Mentalität von Rebellion. Rebellion kann auch eine Mentalität sein, vielleicht bist du hier und hängst am Kreuz der Rebellion und sagst, ich möchte diesen Gott ablehnen, weil vielleicht fühlst du dich zu schuldig, vielleicht hast du zu großen Zerbruch erlebt, als dass du glauben könntest, dass dieser Gott dir vergibt. Ich kenne Menschen, die sagen, ich denke, dass meine Sünde, die Dinge, die ich erlebt habe, die Dinge, die ich getan habe, viel zu krass sind, die kann mir Gott nicht vergeben. Und darum lehnen sie Gott ab. Dabei ist das, egal wie groß er möchte vergeben. Und ich möchte dich einladen, hey, Jesus hat Rettung für dich. Jesus hat Rettung für dich. Auf der anderen Seite, da hängt ein anderer Verbrecher. Der hat die gleiche Situation, hängt dort vielleicht wegen Mord, wegen was auch immer. Er hing dort und auch ein ziemlich schlimmer Finger. Ja? Das war kein. Wir wissen nicht, was bei ihm ist. Er hat vielleicht auch ganz viele schlimme Dinge erlebt in seinem Leben. Er hat vielleicht auch ganz viel. Er ist vielleicht auch Bitterkeit in seinem Leben. Da ist vielleicht auch viel Frust, viel Verletzung, dass überhaupt so ein Verbrecher wurde. Wir wissen es ja nicht. Ja? Meistens, wenn Leute sehr, sehr kriminell werden, haben sie ziemlich schlimme Dinge erlebt, dass sie so werden. Ja? Das heißt, beide haben eine ähnliche Geschichte, gleiche Situation, aber einen anderen Umgang. Und darum ist es so wichtig, wir dürfen nicht unsere Situation, unsere Erlebnisse als eine Ausrede nehmen, für wie mein Leben läuft. Sondern es ist die Frage vom Umgang. Die gleiche Sache ist den beiden vielleicht passiert, aber der Umgang war zentral anders. Und darum ist mein zweiter Punkt hier, ist, hängst du am Kreuz der Reue? Meine Frage ist, hängst du am Kreuz der Rebellion oder hängst du am Kreuz der Reue? Das Kreuz der Reue. Und zwar Reue. Dieser zweite Verbrecher, der hängt dort. Und es ist schon spannend, weil es war der letzte Kontakt. Es ist der letzte Kontakt, den Jesus mit jemandem hatte. Auch das ist schon Botschaft über Jesus, sein Leben. Sein letzter Kontakt war ein Schwerverbrecher. Und auch für den ist er noch da. Und dieser zweite Verbrecher, der sagt, er bereut es. Und er sagt, oh Mann, wo haben wir hier den Vers in Vers 40, sagt er zum anderen. Doch der andere mahnte, hast du nicht einmal jetzt Ehrfurcht vor Gott, da du den Tod vor Augen hast? Wir haben für unsere Vergehen den Tod verdient, aber dieser Mann hat nichts Unrechtes getan. Und dann sagte er, Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Er hat Reue, er sieht, Mann, ich habe Kacke gebaut. Wir haben es verdient, hier zu hängen. Der ist nicht mit einem Stolz, mit einem aufgebrachten, was, ich habe es doch nicht verdient, sowas, sondern er ist mit einem Herz von Reue, so, Mann, ich habe es verdient. Ich habe so viel Mist erlebt, ich habe so viel Mist getan, ich habe es verdient zu sterben. Dieser innere Tod, der ist auch mein äußerer Tod. Dieser Tod, ich sterbe in diesem Tod. Und was dann aber passiert ist mit diesem Herz von Reue, sagte Jesus, gedenk an mich. Er hat sich nicht mal getraut zu sagen, Herr, rette mich. Weil er nicht mal gedacht hat, aber denk an mich, wenn du in den Himmel bist. So. Und es ist so, wow, Jesus, weißt du, Jesus nimmt jeden an, der zu ihm kommt. Jesus nimmt dich an, wenn du zu ihm kommst. Und er vergibt ihm und er verspricht ihm, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Wie wild ist denn das? Und jetzt können wir sagen, ja, das ist doch voll unfair. Der hat sein Leben lang, der hat vielleicht Leute umgebracht, der hat vielleicht die Stadt abgefuckt, wir wissen es ja nicht so, ja. Aber sein Herz war reumütig. Und es zeigt einfach wieder so, jeder von uns hat eigentlich den Tod verdient, weil wir denken immer, ich bin so gerecht, ich bin so gut. Aber wenn ich überlege, auch wenn ich mich gut fühle im Vergleich zu so einem Verbrecher, was habe ich schon alles getan? Was habe ich schon alles für Gedanken getan? Jesus sagt, hey, wenn du in deinem Gedanken schon eine Frau lüstern anschaust, hast du eigentlich schon Ehebruch begangen. Fang nicht an zu urteilen. Das ist so wild. So, Jesus bringt einfach diese Schande so, hey, wir müssen verstehen, nicht nur was du äußerlich tust, sondern was auch in dir passiert. Weil was in dir passiert, das zeigt ganz genau deinen Zustand. Und es ist Jesus, er sagt dort, hey, es ist, Vergebung kommt nicht durch Werke, sondern durch Gnade. Jesus hängt dort am Kreuz und es ist einfach, er hat nichts getan, er hat nichts geleistet, dieser Typ. Er hat Reue gehabt und er hat geglaubt. Und was Jesus tut, ist mit Reue und Glaube, sagt er, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Was er damit sagt, ist, noch du wirst heute gerettet, noch dir wird heute vergeben, noch dir werden die ganzen Dinge, auch wenn es hier vorbei ist, dein Leben. Aber weißt du, das Wichtige ist, wie sieht dein ewiges Leben aus? Und das ewige Leben ist ziemlich zentral. Wir lesen heute die Geschichte, keine Ahnung, wie alt er war, vielleicht war er 30, 40, wir wissen es nicht, keine Ahnung. Ja? Aber er ist heute noch mit Jesus dann im Himmel, im Paradies. Wie cool ist denn das? Und ich stelle mir immer gern vor, es ist wie so ein 2-zu-1-Verhältnis von Sterben und von Tod. Und zwar einmal in unserem Leben, wir werden entweder zweimal sterben und einmal leben oder einmal sterben und zweimal leben. Also wir werden entweder, dieser hier zum Beispiel, ja, diesen inneren Tod, ja, er wird irgendwann mal hier auf diese Erde sterben, er wird einmal sterben, einmal leben und nach seinem Tod wird er von Gott getrennt sein, wird im ewigen Tod sein. Du kannst entweder zweimal sterben und einmal leben, oder der hier, der hat gelebt, einmal leben, einmal sterben, am Kreuz nochmal, aber er hat wieder Leben. Er hat ewiges Leben. Die Frage ist, wir werden alle hier einmal leben und einmal sterben. Die Frage ist, ist nach dem Tod bei dir Leben oder Tod dran? Ist bei dir mit Gott oder ohne Gott dran? Und das ist so eine krasse Geschichte. In Johannes 12, Vers 46, da sagt Jesus, ich bin als Licht gekommen, um in dieser dunklen Welt zu leuchten, damit alle, die an mich glauben, nicht im Dunkel bleiben. Wenn jemand mich hört und mir nicht gehorcht, bin ich nicht sein Richter. Denn ich bin gekommen, um die Welt zu retten, nicht um sie zu richten. Und dann sagt er, wer mich und meine Botschaft ablehnt, wird am Tag des Gerichts durch meine Worte, die ich gesprochen habe, gerichtet werden. Quasi, du richtest dich selber. Er sagt, ich bin nicht gekommen, um zu richten. Jesus ist nicht gekommen, um zu richten. Jesus ist nicht gekommen, um mit dem Finger zu zeigen. Sondern Jesus ist gekommen, um zu retten. Wir denken manchmal, Jesus ist gekommen, um zu retten. Nein, Jesus kam, um zu retten. Und wenn du die Rettung nicht hast, wirst du sterben. Das heißt, du richtest dich selber. Aber Jesus kam, um zu richten. Jesus kam, um zu retten. Er möchte dich retten. Das ist so spannend. Jesus hängt doch nicht am Kreuz und sagt, oh du, stimmt, du bist ja reumütig. Hammer, jetzt stelle ich dich mal noch ein bisschen bloß, was du alles gemacht hast. Und du warst hier ganz schön böse und da. Bist du sicher, dass du das ernst meinst, dass du da und so. Ja, und wir denken, wir haben manchmal ein Bild von Gott, der bloßstellen möchte. Wir haben manchmal dieses religiöse Bild, dass Gott es so cool findet, einander bloßzustellen. Aber Jesus kam, das Wort Sühne heißt zu bedecken. Jesus kam, um Sünde zuzudecken. Jesus kam, um es zu bedecken. Er highlightet nicht, was der alles schlecht gemacht hat, sondern er sagt, wow, so gut. Ein Herz von Reue, ich möchte deine Sünden zudecken. Und auch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das ist die Botschaft. Wisst ihr, das ist so krass. In 1. Mose Kapitel 3, jetzt mache ich noch kurz einen Exkurs. Ich habe noch ein paar Minuten. Ich bin auch erst bei 2 Punkten. Aber ich sage es noch ganz kurz. Im 1. Mose Kapitel 3, am Anfang in der Bibel, ist der Sündenfall von den Menschen. Und die begehen die erste Sünde, die sind eigentlich dort dann getrennt von Gott und die merken dann, dass sie nackt sind. Und das Erste, was Gott tut, ist, ihnen eine Bedeckung zu geben. Sie zu bedecken. Er möchte die Sünde bedecken. Er sagt nicht, guck mal die. Er stellt sie nicht bloß. Gott ist nicht der, der bloßstellt. Er ist der, der die Sünde bedecken möchte. Wir lesen die Geschichte vom verlorenen Sohn. 2 Söhne. Der eine Sohn, der rennt weg vom Vater, vom besten Haus überhaupt. Der rennt weg, denkt, ich möchte mein eigener Gott sein. Ich möchte mein eigener Herr sein. Er lässt sich das Erbe auszahlen, sagt damit, Gott, du bist für mich gestorben. Vater, du bist für mich gestorben. Er versucht sein eigenes Leben auf die Kette zu kriegen, kriegt es aber nicht, verprasst alles Geld, geht in die schlimmsten Dinge, begeht in seinem Leben und dann hängt er dort im Schweinestall und denkt so, Mensch, selbst den Dienern bei meinem Vater geht's besser. Vielleicht nimmt er mich ja zurück als Sklave. Ich komme langsam und zerfetzt und zerbrochen zurück zu meinem Vater. Und dann sieht ihn der Vater von Weitem und rennt ihm entgegen, eine Entwürdigung eines Vaters zur Zeit damals. Und er rennt dort zurück, sein Sohn umarmt ihn. Und das Erste, was er sagt, ist, bring meinem Sohn einen Mantel, einen neuen Mantel. Bedecke seine Scham. Wir wollen ihn nicht, der Sohn sagt, oh, vielleicht kann ich zurück zu dir kommen. Ich weiß, ich bin nicht würdig. Und was er sagt, er geht da gar nicht drauf. Einer ist einfach, mein Sohn war verloren, er ist zurückgekommen. Ja, so jetzt gib ihm den Mantel. Gott liebt es, die Sünde zu bedecken. Er möchte die Sünde bedecken. Er möchte es nicht promoten. Ja, eine andere Geschichte, Noah. Arche Noah, die Welt, Sinnflut und so weiter. Sinnflut vorbei. Das Erste, was wir dann über Noah lesen, was er aus dem Boot rausmacht, ist sich erstmal die Hucke voll zu hauen, ist besoffen, liegt dort. Und seine 2 Söhne entdecken ihn dort. Und der eine Sohn, und es ist so spannend, weil wir lesen nicht, dass Gott über Noah schimpft, dass er sich betrunken hat, dass er dort entblößt, er lag dort nackt rum, sondern was Gott verurteilt, ist der eine Sohn, der zu ihm kommt und ihn bloßstellt. Wir sind als Christen auch so gern diejenigen, die gern wie diese junge Sohn sind und gern mit dem Finger zeigen auf die Blöße von anderen. Zu zeigen, was dort alles so schlimm ist. Zu zeigen, wie der gerade nackt da liegt, was der alles getan hat und urteilen darüber. Aber Gott möchte bedecken. Und dann der zweite Sohn, der ihn dann zudeckt, der wird gelobt. Wisst ihr, das ist genau das, was Jesus macht. Jesus möchte dich nicht bloßstellen, er möchte die Sünde bedecken in deinem Leben. Er möchte dich bedecken, er möchte, dass es... Er kommt. Er liebt es, wenn wir mit einem reumütigen Herz kommen und möchte dich heilen, möchte dich gesund machen. Er möchte es neu machen. Er ist gekommen, nicht als Richter, sondern als Retter. Das war ein dritter Punkt. Jesus kam nicht, um zu richten, sondern um zu retten. Wisst ihr, wenn Jesus dem sterbenden Verbrecher vergeben kann, dann kann er auch jedem hier vergeben, der noch lebt. Das heißt, Jesus möchte dir vergeben, Jesus möchte ein neues Leben für dich. Der Verbrecher, der hier hängt am Kreuz der Reue, der hat wahrscheinlich früher nicht gedacht so, hey cool, ich denke jetzt mal viel an Gott so, der war wahrscheinlich komplett, hat einfach sein Ding gemacht. Und dann hat er plötzlich diesen Moment gehabt, dieses Zeitfenster von ein paar Stunden, wo er dort merkt, er ist es. Und es war ein Zeitfenster, das offen war, das er genutzt hat, wo er erkannt hat. Er konnte nichts wieder korrigieren, er konnte nichts wieder gut machen, er konnte außer in seinem Herzen eine Entscheidung zu treffen für diesen Jesus. Und es kann sein, dass gerade diese paar Stunden, wo wir hier sind, gerade bei dem Zeitfenster sind, einen Blick auf diesen Jesus zu setzen, um ein neues Leben zu bekommen und gerettet zu werden. Mein vierter Punkt ist Jesus. Das war jetzt immer bei Karfreitag, jetzt sind wir bei Sonntag. Okay, heute ist Sonntag. Jesus ist auferstanden für dein neues Leben. Jesus wurde dann ins Grab gelegt, war dort im Grab. Man denkt so, okay, das ist jetzt mega dramatisch. Es ist super dramatisch sowas. Die Jünger waren destroyed. Der Teufel hat gedacht, jetzt habe ich gewonnen. Die Leute, die Jesus ins Grab gebracht haben, haben gedacht, ja Mann, endlich ist dieser Tunichtgut, der weg und so. Ja, und da sind die Jünger, die denken, oh Mann, was haben wir... Die haben noch so viele krasse Sachen gesehen mit ihm und jetzt ist er tot und haben sich auch nicht mehr erinnert, dass Jesus gesagt hat, ich werde am dritten Tag wieder auferstehen und so weiter, ja. Und dann steht plötzlich Jesus wieder auf am Ostersonntag und die kommen ans Grab, der Stein ist weg, das Grab ist leer, ein Engel ist da und sagt, was sucht ihr hier, den Lebenden bei den Toten? Was suchen wir den Lebenden bei den Toten? Er ist auferstanden.
Auferstanden?
Ja, auferstanden. Und dann müssen sie ihn sehen, denken sie, ach so, auferstanden. Krass, er ist wirklich auferstanden. Und das ist so heftig, die Auferstehung hat die zentrale Bedeutung, nur der Tod, damit ist es nicht vorbei. Der hier, er hat erlebt, was der Tod von Jesus gemacht hat, er hat ihn gerettet. Der Tod von Jesus rettet dich, aber die Auferstehung von Jesus schenkt dir neues Leben. Das ist mein vierter Punkt. Jesus ist auferstanden für dein neues Leben. Die Auferstehung von Jesus ist, wenn du jetzt nicht, wenn du gerettet werden willst und dann heute direkt stirbst, okay, das ist so, genau, wieder am Kreuz. Aber Jesus möchte, dass du auch neues Leben bekommst. Das ist so cool, weil keiner von uns ist gerade ein Verbrecher, der am Kreuz hängt und gleich weg ist, hoffe ich. Sondern wir werden weiterleben. Und Gott hat einen Plan für dein Leben. Gott hat einen Plan für dein Leben. Du denkst vielleicht, was soll mein Leben? Nee, Gott hat einen so guten Plan für dein Leben. Er hat so einen guten Plan für dein Leben. Und dafür gibt es die Auferstehung. In Römer 6, Vers 4 heißt es, genauso wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, so können auch wir jetzt ein neues Leben führen. Wild, oder? So wie Jesus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, so können wir auch jetzt ein neues Leben führen. Wir können ein neues Leben haben durch Jesus. Wie gut ist denn das? Das ist Hoffnung für uns. Wir können ein neues Leben haben. Er möchte wiederherstellen. Er möchte, wenn du gerade hier mit Unvergebenheit, mit Bitterkeit, mit Zerbruch, mit heftiger Depression, mit Dingen da liegst und Jesus sagt, ich möchte dir ein neues Leben schenken. Ich bin gestorben für deine Zerbrochenheit. Ich bin gestorben für deine Wunden. Durch meine Wunden bist du geheilt. Crazy, er möchte ein neues Leben geben. 2. Korinther 5, Vers 17 heißt es. Das bedeutet aber, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei. Ein neues Leben hat begonnen. Wer mit Jesus lebt, wird ein neuer Mensch. Du bist ein neuer Mensch, du bist ein neuer Mensch. Das ist so heftig. Das ist so heftig. Es ist so ein neuer Mensch, dass Petrus, der war ziemlich durcheinander, dass er ein paar Tage vorher gerade noch Jesus dreimal verleugnet hat.
Du warst doch unterwegs mit dem Jesus. Nein, noch nie gesehen. Wer ist dieser Jesus? Okay, gut. So,
ey, du bist doch dieser Petrus, du warst doch mit Jesus unterwegs.
Hä? Was?
Und hat Schiss. Also er denkt, wie? Hoffentlich erkennen die mich nicht, weil wenn die wissen, dass ich vielleicht zu dem gehöre, dann kriege ich vielleicht Probleme, dann kriege ich vielleicht, machen die vielleicht einen bösen Post über mich. Kriege ich vielleicht so ein Hate-Video von irgendeinem Influencer? Kriege ich vielleicht irgendwie, mobben die mich? Ja, und er war sowas von ängstlich und dann, als er den auferstandenen Jesus begegnet, verändert sich alles. Alles so radikal. Alle von diesen Aposteln, alle von den Jüngern von Jesus, als sie dem auferstandenen Jesus begegnen, verändert sich alles im Leben, weil sie die Auferstehungskraft plötzlich erlebt haben. Ich möchte es mal noch so zeigen, und zwar hat jemand schon mal Überbrückungskabel bei seinem Auto brauchen müssen? Also ich sehr oft. Okay, jetzt nicht mehr, jetzt habe ich endlich Autos, die funktionieren. Auch ein Pastor darf ein funktionierendes Auto haben. Überbrückungskabel, ja, schon mal gesehen, Plus an Plus, Minus an Minus. Ja. Okay. Machen wir noch die Knoten weg. Okay, gut, also, wir haben hier diese Überbrückungskabel. Und was passiert, wenn eine tote Batterie da ist? Was muss er da machen? Man macht da an eine Stromquelle, an ein funktionierendes, volles Auto, macht man hier diese Dinger dran und dann macht man die andere Seite an die tote Batterie. Und dann macht man das an die tote Batterie an, ja? Machst du eine tote Batterie dran? Und was dann passiert ist, du machst den Motor an, vom einen, und dann irgendwann springt der hier auch wieder an und kommt zum Leben. Und ist so verrückt. Und das ist genau das, was die Auferstehungskraft macht, ist, dass das tote Leben, deine tote Batterie wird plötzlich verknüpft mit dem Leben. Und das Leben schenkt dir plötzlich neues Leben. Und du kriegst plötzlich neues Leben, neue Energie, neue Kraft, neues Leben. Das ist, was passiert. Die Auferstehung von Jesus ist dafür dein neues Leben. Das heißt, wenn du heute verknüpft wirst, wenn du heute andockst an Jesus, an der Auferstehungskraft von Jesus, boom, dann kriegst du neues Leben. Dann merkst du, da passiert was. Okay? Also der letzte Punkt noch. Jesus, fünftens, Jesus hängt in der Mitte und streckt seine Hände in beide Richtungen. In deine Richtung. Jesus hängt dort in der Mitte. Er streckt seine eine Hand zu dem am Kreuz der Rebellion und sagt, hey, möchtest du auch mit mir? Und er sagt, nein, will ich nicht. Und er hängt dort auf der Seite am Kreuz, zu dem, am Kreuz der Reue und sagt, hey, du, möchtest du, dass ich dich rette? Und er sagt, ja, ich will. Noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Er greift seine Hand. Du hängst an einem dieser zwei Kreuze. Und heute ist die Frage, an welchem? Greifst du seine Hand? Bist du am Kreuz der Rebellion und sagst, nein, will ich nicht. Ich bin mein eigener Gott. Ich brauche keine Rettung. Oder hängst du am Kreuz der Reue, wo du sagst, ich brauche diese Rettung. Und plötzlich wirst du, bekommst du ein neues Leben durch die Auferstehungskraft von Jesus. Zum Schluss in 1. Petrus Kapitel 2, Vers 22 bis 25 heißt noch, er hat nie gesündigt und nie jemanden mit seinen Worten getäuscht, Jesus. Er hat sich nicht gewehrt, wenn er beschimpft wurde. Als er litt, drohte er nicht mit Vergeltung. Er sagte nur, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Er überließ seine Sache Gott, der gerecht richtet. An seinem eigenen Körper hat er unsere Sünden an das Kreuz hinaufgetragen, damit wir für die Sünde tot sind. Und für die Gerechtigkeit leben können. Durch seine Wunden seid ihr geheilt worden. Früher seid ihr umhergeirrt wie verlorene Schafe, aber nun seid ihr zu eurem Hirten zurückgekehrt, dem Beschützer eurer Seelen. Dieser Jesus, dieser Hirte, diese Lebensquelle ist heute da, streckt seine Hände aus zu dir, sagt, möchtest du dieses Geschenk annehmen? Wie es vorhin war, dieses Geschenk einfach anzunehmen. Das Geschenk ist da. Möchtest du es auspacken? Möchtest du dieses neue Leben? Und dazu lade ich dich jetzt ein, für dein wirklich das neue Leben anzutreten, zu deinem Hirten umzukehren. Sagen, ich verknüpfe mich jetzt hier mit dem Leben. Und das machen wir, indem wir eine Entscheidung treffen für Jesus mit einem Gebet. Wie trete ich in eine Beziehung ein? Indem wir darüber reden. Indem ich sage, ja, möchtest du? Ja, ich will. Ja, cool, ich auch. Und wir starten in eine Beziehung. Und dann geht der Weg der Beziehung los, aber es gibt immer einen Startpunkt. Und diesen Startpunkt möchte ich dich einladen, heute zu machen. Dieser Startpunkt ist nicht nur eine Beziehung, es ist deine Rettung. Dieser Startpunkt verändert dein Leben. Dieser Startpunkt schenkt dir ein komplett neues Leben. Was für eine gute Botschaft ist das? Das ist Ostern. Das ist Ostern. Hammer, das Grab ist leer. So gut. Okay, darum lade ich dich jetzt ein, wenn du sagst, du möchtest heute Rettung. Du möchtest heute dieses neue Leben. Du möchtest heute wirklich deinen inneren Frieden. Und das findest du nicht in Neuseeland, in Indien, in Thailand oder in irgendeinem Yogakurs. Und auch nicht, wenn du irgendwelche Instrumentalmusik hörst und auch nicht, indem du Räucherstäbchen anmachst. Auch nicht, indem du Birkenstock trägst und Mandelmilch trinkst, sondern wenn du dein Leben Jesus gibst. Da findest du den inneren Frieden.